Das Jazzgespräch.
Servus Dieter.
Servus Stefan.
Ich freue mich auf diesen Podcast heute.
Wunderbar.
Ein schöner Jahresrückblick. Ich weiß nicht, wie vielte, aber ich glaube, es ist der vierte oder so, ne? Kann das sein?
Keine Ahnung.
Du weißt das auch nicht, hast nicht mitgezählt. Na, wie auch immer. Ich bin schon in Weihnachtsstimmung. 2 Tage noch bis Weihnachten und alles eingekauft. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Nein.
Nein?
Nein, ich schon. Ich bin noch sehr unorganisiert dieses Jahr.
Oh weh.
Ja.
Du, was haben wir uns vorgenommen für diese Sendung? Wir wollen einen Jahresrückblick machen. Wir haben ein paar Neuerscheinungen zu besprechen. Ich glaube, ein paar Reissues sind uns auch untergekommen. Und vielleicht das eine oder andere, was wir auf dem Dachboden gefunden haben. Ja, vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern, die uns ein paar Tipps gegeben haben zu den Neuerscheinungen 2024. Viele waren es nicht, aber doch ein paar und die werden wir heute auch besprechen.
Cool.
Dann wollen wir vielleicht starten.
Unbedingt.
Soll ich noch, wir haben ein bisschen Feedback bekommen auf die letzten 2 Folgen. Wollen wir damit beginnen?
Aber ja, natürlich.
Ja, gut, dann würde ich mal starten mit einem Feedback, das wir einmal zur Kenntnis nehmen müssen, weil ich dazu noch nichts sagen kann. Da schreibt uns der Thorsten, dass er gerne von uns eine Einschätzung zur Miles Davis Bootleg Series Nummer 8 haben will. Das ist live in France. Das ist diese Achter, die wir damals noch nicht besprechen konnten, weil sie noch nicht erschienen war. Das sind die 64er-Konzerte oder so.
Ja, keine Ahnung.
Du weißt das nicht mehr. Aber ja, ich würde sagen, wir werden dem Wunsch gerne nachkommen in einer der nächsten Sendungen und uns diesem Bootleg 8 widmen. Ich habe heute zufällig gesehen, dass auch die 64er Japan-Konzerte rauskommen im Jänner von Miles Davis. In einer interessanten Besetzung, der George Coleman, glaube ich, hat er geheißen, ne? hatte die Band verlassen und wurde kurzfristig durch Sam Rivers ersetzt.
Das war eine sehr, sehr spannende kurze Zeit. Da gibt es ja auch offizielle Aufnahmen davon. Und vielleicht so viel vorweg zum Bootleg 8. Es ist wirklich erstaunlich. Momentan kommen ganz, ganz viele Dinge raus, wo es bereits jede Menge von Originalaufnahmen gibt. Und dann könnte man jetzt natürlich sagen, okay, Geschäft in Macherei. Es werden einfach die guten Zeiten noch einmal so richtig ausgebeutet, indem man alles, was irgendwo putzerlweise aufgenommen wurde und dann irgendwo in den Archiven abgelagert wurde, bis es angefangen hat, ein bisschen seltsam zu riechen, wird jetzt quasi vor den Vorhang gezerrt, um es zu verkaufen, den lechzenden Hörerinnen und Hörern. Also interessanterweise muss ich sagen, vieles von dem, was jetzt rauskommt, wir kommen da heute, glaube ich, noch auf die eine oder andere Aufnahme, wo ein shorter Stichwort. Vieles von dem, was da jetzt rauskommt, ist kein Füllmaterial, sondern hat absolut höchste Qualität. Gerade beim Miles Davis muss man sagen, ist es so, dass ja jede Menge von seinen Perioden schlecht dokumentiert sind, weil er eben sehr viel krank war, in schlechter Gesamtverfassung war und offensichtlich die Aufnahmestudios nicht drüber getraut haben, da Veröffentlichungen zu machen, vielleicht auch schon deswegen, weil sie damals sich gedacht haben, er wird nicht zur Verfügung stehen, um die ganzen Sachen zu bewerben. Das war auch vor 20, 30, 40, vielleicht 50 Jahren scheinbar auch schon ein Thema. Und damit ist uns ganz, ganz viel eigentlich musikhistorisch abhanden gekommen, was jetzt rausgegraben wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Sachen sollten sehr, sehr ernsthaft betrachtet werden und könnten sehr spannend sein.
Wunderbar. Ich habe übrigens zugeschlagen bei den Bootlegs Nummer 2, die Europakonzerte 69. Da gab es gerade eine Aktion bei JPC und dann habe ich nur einen persönlichen Weihnachtsgutschein auch bekommen. Also ich habe das super günstig bekommen. Gehört habe ich sie noch nicht.
Toll. Nein, also die ganzen Bootlegs bis zur Nummer 7. Einzige Ausnahme ist die Newport-Geschichte. Die habe ich noch nicht wirklich gehört und kann es nicht beurteilen. Aber alles, was ich davon bis auf die Nummer Newport sozusagen von 1 bis 7 durchgehört habe, würde ich alles empfehlen. Ist alles sehr, sehr spannend.
Okay, gut. Also wie gesagt, wir werden auf diese Bootleg-Series zurückkommen zu einem späteren Zeitpunkt. Ein zweites Feedback hätte ich noch gerne vorgelesen. Das war auf unsere Sendung Hörgewohnheiten. Und ich möchte das aus dem E-Mail zitieren, weil ich das so auf den Punkt gebracht finde, was uns der Josef geschrieben hat. Er ist 29 Jahre und er sagt, oder er schreibt, da ihr euch dafür interessiert, wieso junge Menschen auf die Schallplatte umsteigen, mich reizt besonders die Haptik und das bewusste Hören. Spotify und Co. lassen Musik zur bequemen Nebensache verkommen. Die gehörte Musik und das gesehene Cover sind ein eigenes Erlebnis und viel eindrücklicher.
Danke, lieber Josef. Vielleicht ein Zuruf von Männern, die doch fast dreimal so alt sind wie du, oder zumindest zweimal, weil ich das
einmal
mal
kurz... So alt.
Zweimal, ja. Ah, ja, 29, glaube ich. Genauso hat sich damals Musik hören angehört, wie wir so alt waren wie du. Und das war einfach irrsinnig spannend. Das ist alles noch... um dieses Wort zu strapazieren, alles viel analoger gewesen, viel angreifbarer. Die Welt war damals einfach noch angreifbarer und es hat nicht nur daraus bestanden, dass du Kommunikation über dein Handy mit der restlichen Welt aufgenommen hast. Und da war die Schallplatte vielleicht von allen Möglichkeiten, außerhalb des wirklichen Lebens Musik zu hören, eine ganz, ganz unmittelbare Möglichkeit, mit der Musik in Kontakt zu kommen. Und ja, so scheint sich's für dich auch anzufühlen. Das ist irgendwie schön.
Und auch, vielleicht, wenn ich ergänzen darf, noch die Kommunikation, die ja auch analog war. Wir sind ja sozusagen die erste Generation, die E-Mails im Büro verwendet hat. Und auch Nachrichtendienste, also zuerst SMS und dann die ganzen Messenger-Dienste. Und wir haben beide aus eigener Erfahrung zum Teil schlechte Erfahrungen mit schriftlichen Kommunikationen, was du dich erinnerst.
Das ist, um meinen Freund Stefan zu zitieren, das ist richtig, ja. Es ist unsere wirklich großen, also groß unter Anführungszeichen, wir haben sie alle gut hinter uns gebracht, unsere wirklich großen Konflikte haben wir dann eigentlich immer auf Basis von irgendwelchen schriftlichen, digitalen Kommunikationen aufgerissen. Also Tipp an euch alle da draußen, redet miteinander. Ruft euch an und noch besser, trefft euch, spürt euch, greift euch an, während ihr redet oder schaut euch zumindest an. Kommunikation ist nicht nur, wenn es ums Hören von Musik geht, ein sehr haptischer, ein sehr ganzheitlicher Prozess, sondern das trifft auch auf die Kommunikation zwischen Menschen zu.
Genau, wunderbar. Und das war es auch wieder für heute. Ja, das Rückblick machen wir dann nächstes Mal.
Heute war ein kleiner philosophischer Zwischenschub für Weihnachten geplant. Wie ihr merkt, ihr lieben Herren.
Also wir steigen ins Thema ein. Ich hab eine Reihenfolge, die keine bestimmte ist. Ich habe mir nur irgendwie noch, ich habe eine Playlist gemacht, wieder auf Spotify und daraus ergibt sich auch diese Reihenfolge. Beginnen wollen wir mit den Neuerscheinungen. Ist das okay?
Also die Menschen da draußen kannst du nicht fragen, bin also ich angesprochen und ich bin absolut dafür. Ich möchte vielleicht gleich dazu sagen, ich bin momentan ein bisschen gehandicapt, weil ich gerade Wohnung umbaue und damit ganz wenig zum Musik hören komme. Und der Stefan hat uns da richtig durch diesen ganzen Prozess durchtransportiert. Danke dafür, lieber Stefan. Ich möchte eines dazu sagen, viel zu wenig Zeit gehabt, um mich reinzuhören, aber das, was ich dann gehört habe, hat mich absolut alles angesaugt. Das Jahr 2024 ist ausgesprochen spannend gewesen. Nicht alles ist so, dass ich sage, muss ich unbedingt haben, aber erschreckend viel von dem, was der Stefan da einmal so an Neuerscheinungen auf die Agenda gesetzt hat, ist eigentlich sehr spannend.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe genauso empfunden, ich habe das auch spannend gefunden. Ich habe auch gesagt, muss man jetzt nicht alles kaufen. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht auch vorweggenommen, die Auswahl ist komplett subjektiv. Das ist also keine repräsentative Auswahl für 2024. Wenn jemand ein Album vermisst, selber schuld, hätte es ja schreiben können. Ne?
Oder umgekehrt, schreibt uns im Nachhinein, was ihr unbedingt besprechen haben wollt.
So ist es. Gut, dann beginnen wir mit jemandem, und ich muss sagen, die viele von denen, die wir heute besprechen, kannte ich vorher nicht, einige schon. Den ersten kannte ich vorher nicht, ein gewisser Joel Ross, ein junger US-Musiker, spielt vor allem Vibraphon, aber auch Klavier und hat sich in der Komposition hervorgetan, ist 1995 geboren, also wirklich sehr, sehr jung, keine 30. Und das Album ist auf Blue Note erschienen, mittlerweile das vierte Album für Blue Note, heißt New Blues. Und ja, also es ist für mich so eine moderne Auslegung des Blues mit 7 eigenen Stücken, einem Monk-Cover und 2 Coltrane-Covers. Es ist mehr oder weniger klassische Besetzung. Auf die Playlist haben es genau die beiden Coltrane-Covers geschafft, nämlich Evidence und Central Park West, und zwar deswegen, weil ich die Versionen oder die Interpretation dieser beiden Stücke sehr, sehr spannend gefunden habe. Coltrane hat man ja nie mit Vibraphon gehört, und hier wird das sehr schön umgesetzt, finde ich.
Vielleicht nur eine Ergänzung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Stefan, ich zitiere einfach das, was ich gefunden habe. Evidence, glaube ich, ist von Thelonious Monk.
Genau. Achso, sorry, ja, du hast recht.
Ja. Central Park West ist ein Coltrane, und der zweite Coltrane auf dieser Platte wäre Equinox, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, du hast recht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Equinox oder Evidence auf die Playlist gesetzt habe, aber ihr werdet es ja selber sehen.
Genau, ihr hört ja das. Ja. Vielleicht sei an der Stelle auch erwähnt, dass wir heute einige Blue Note Sachen haben werden, wie übrigens auch International Anthem.
Genau.
Was gerade bei Blue Note sehr erfreulich ist, dass Blue Note in die Tradition der frühen Zeit, der 50er Jahre eigentlich wieder einsteigt und sich wirklich um junge, erfolgversprechende Künstler kümmert. Also wir sind fast in einem Beaming-Prozess und können sagen, naja, 50, 60, 70 Jahre nach den Anfängen, nach den glorreichen, steigt Blue Note in seine eigenen Fußstapfen hinein und kümmert sich wieder um junge Künstler, was International Anthem, der andere erwähnte Produktionsstandort, schon aus Prinzip tut. Sehr, sehr lobenswert.
Also so kurz gesagt, hat Blue Note heute eine Bedeutung wie zuletzt in den 60er Jahren, oder?
Ja.
Jazz.
Ja.
Kann man so sagen, ne?
Ja. Und obendrein, was sie ja damals nicht machen konnten, nicht machen mussten, weil ja der Jazz gerade in seiner Blüte war und eine ganz junge, neue Musik. Heute machen sie es auf mehreren Ebenen. Sie haben die klassischen Neuerscheinungen, und sie haben wie wir schon oft besprochen haben, wir Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich eh schon wisst, jede Menge von unterschiedlichsten Formaten, wo sie mit unterschiedlichen Preisqualitäten, unterschiedlich teuer, die Geschichte des Jazz noch einmal aufbereiten und regelmäßig Reissues rausbringen, die wirklich teilweise auch sehr, sehr gut ausgewählt sind und unsere Zustimmung finden.
Genau, wir kommen dann eh dazu. Aber tun wir mit den Neuerscheinungen weiter. Der zweite, da muss ich schon einmal gestehen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, weil das ist ein südafrikanischer Name, und alle, die es besser wissen, mögen mir verzeihen. Ich versuche es jetzt einmal. Der heißt meines Erachtens Asher Gametse oder Gametse, so in etwa. Ist 1989 geboren, also auch noch relativ jung, in UK, aber in Südafrika aufgewachsen. Ist ein Schlagzeuger. Und ja, seiner Sozialisation verpflichtet, auch in der südafrikanischen Musiktradition verwurzelt. Die Band, die er um sich schart, sind die sogenannten Black Lungs, also die schwarzen Lungen. Und das Album auf International Anthem erschienen heißt heißt Constitution. International Anthem hast du erwähnt, vielleicht nur ergänzend, Jamie Branch war eine von den Stars of International Anthem und irgendwie sind wir mehr oder weniger über sie auf das Label gestoßen, wenn ich mich erinnere.
Ja, ja. Also mein Zugang zu der Geschichte, was dieses wirklich sehr große Ensemble, wie viele Leute sind es? 9 oder 10? 11 sogar. Da zusammenbringt, ist gleichermaßen spannend wie magnetisch in irgendeiner Weise. Sie haben mich vor allem deswegen verblüfft, weil sie eigentlich ein bisschen so auch den Free Jazz in Richtung klassische Musik, in Richtung Oper weiter treiben. Es ist dort irgendwo so eine Stimme, ich glaube, es ist eine weibliche Stimme zu hören, die eigentlich sehr opernartig, arienhaft sich zu Wort meldet. Ich weiß nichts Näheres darüber. Vielleicht klingt das alles jetzt für den, der sich ein bisschen näher bereits mit der Gruppe beschäftigt hat, sehr dilettantisch. Ich kann nur sagen, sehr, sehr faszinierend. Vor allem deswegen, weil die Idee, Jazz weiterzuentwickeln, und in dem Fall ist es dann Free Jazz. Free Jazz hat ja wirklich inzwischen bereits eine lange Tradition, wie alle, die sich mit Jazz beschäftigen, wirklich zu Genüge wissen. Und da aber ein neues Element reinzubringen und das Ganze überhaupt nicht in irgendeiner Weise klischeehaft, sondern sehr überraschend, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ganz abgesehen davon, das erste Mal, glaube ich, doch behaupten zu dürfen, Musiker auf die Idee kommen, sich Black Lungs zu nennen, also die schwarzen Lungen, ob jetzt schwarz, weiß, gelb, orange, rot oder irgendwas, wir als Weltbürger, die Farben sind uns, glaube ich, wurscht, aber die Idee, dass es ja bei Musik und bei Jazz um die Lungen geht, überhaupt, wenn es bei Jazz eben um die Bläser geht, das halte ich einfach für ganz genial, und dass man erst jetzt im Jahr 2024 auf die Idee kommt, das zu thematisieren, das ist sozusagen quasi einen stillen Applaus für mich wert.
Wobei das natürlich doppeldeutig gemeint ist, weil die Black Lungs sind in diesem Zusammenhang natürlich auch die Lungen der Minenarbeiter in Südafrika. Ja.
Natürlich, ja. Und fällt mir sofort auch ein, die Assoziation zu unserem schwarzen Opfer damals von den Übergriffen von irgendwelchen amerikanischen Polizisten, die sich auf seine Lungen oder auf seinen Oberkörper gekniet haben und ihn dadurch auf eine grausliche Art und Weise zu Tode gebracht haben. Auch das schwingt für mich sofort mit. Also da heißt ist ganz, ganz viel drinnen, und das hat echt Kraft.
Ja, es ist ein sehr politisches Werk. Ja. Das ist ja schon angedeutet, wie die Musik ist. Es ist so ekstatisch. Ja. Es ist ein bisschen spirituell, es ist free, es sind Spoken Words auch dabei. Das Ganze ist übrigens, das habe ich nachgelesen, an einem Tag nur in Kapstadt aufgenommen worden. Und mich hat es auch fasziniert, wiewohl es auch natürlich anstrengend ist, die Musik. Und habe natürlich dann auch noch gegraben nach älteren Erscheinungen dieses Escher Gamezte. Und ja, es gibt aus 2020 ein Album, das heißt Dialectic Soul, auch sehr hörenswert.
Ja? Ja. Ist es in der gleichen Richtung oder ist es was ganz was anderes?
Ich würde sagen, es ist zugänglicher. Mhm. Ja, es ist diese Gesangsspuren, die sind da eher nicht dabei. Im Grunde ist es eine Suite, die, glaube ich, beim Jazzfest Berlin oder so das erste Mal aufgeführt wurde. Und es ist zugänglicher, ja.
Ja.
Hör mal rein, ja.
Ja. Mache ich unbedingt. Mich erinnert das Ganze, auch vieles von dem, was wir heute besprechen, ein bisschen an das, was ich in den letzten Jahren in Saalfelden, und das ist hiermit auch gleichzeitig Werbung und ein Tipp für euch alle da draußen, Saalfelden in Österreich, Jazzfestival im Sommer, Ende des Sommers im August immer, die haben sich ganz dezidiert.
Salzburger Land.
im schönen Salzburger Lande, ja, in den Bergen. Kann man toll wandern und Radl fahren gehen, Mountainbiken und so. Was die Saalfeldner dort machen, ist sich wirklich seit Beginn des Festivals dezidiert dem neuen Jazz verschrieben zu haben. Das heißt also, wirklich am Puls der Zeit zu sein. Und wenn du sagst, Stefan, anstrengend, es ist jedes Mal eine Herausforderung, weil es ist wirklich alles sehr viel Atonales, Freies. Und wenn es nicht frei ist, dann ist es zumindest wirklich ungewöhnlicher Jazz. Und genauso, finde ich, darf Jazz sein. Ich freue mich, wann er so ist. Und der Gametze, wie immer auch, bringt das mit seiner Gruppe. Man muss sich reinhören, man ist überrascht. Und genau das ist eigentlich das, wo ich persönlich glaube, so müssen sich unsere Vorfahren im Jazz in den 60er Jahren gefühlt haben, wie plötzlich das New Thing gekommen ist. Die einen haben es komplett abgelehnt und die anderen waren mal zunächst, so wie wir heute, überrascht. Und Überraschung ist eigentlich nie was Schlechtes in der Musik.
Ja, kommen wir jetzt zu jemandem, den wir nicht mehr vorstellen müssen. Wir haben ihm schon eine eigene Folge gewidmet, die Nummer 61. Robert Glasper hat ein Album herausgebracht im Dezember und der Name des Albums heißt In December. Es ist ja auf dem ersten Eindruck einmal ein Weihnachtsalbum, würde ich sagen. Ne? Es ist ein Mixtur aus klassischen Weihnachtssongs und bluesigen Jazz-Tunes mit Vocals. Ich hatte den Eindruck, Robert Glasper kann mittlerweile alles machen, was er will. Es wird jedenfalls veröffentlicht, weil es sich verkauft. Ich bin ein bisschen ratlos, was das Album betrifft.
Ja, also ich würde so sagen, nachdem das Ganze ja heute auch eine Weihnachtssendung ist, passt diese Platte wirklich goldrichtig.
Das ist ja klar.
Goldrichtig ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Die kommt nämlich jetzt gerade als Goldvinyl heraus. Und wenn ich das richtig gelesen habe im Internet, ist die Platte bereits im vorigen Jahr aufgenommen worden. Und zwar eben nicht als Platte, sondern als ein Apple-Record. Und dürfte so gut angekommen sein, dass die Nachfrage, das Ganze physisch rauszubringen, so stark geworden ist, dass es jetzt eben diese Gold-Vinyl-Ausgabe gibt. Jedenfalls lohnenswert. Für mich ein typischer Robert Glasper. Wer Robert Glasper kennt und schätzt, wird jetzt nicht sehr überrascht sein. Er hat seinen eigenen Stil, das Piano zu spielen. Ich liebe es sehr, aber es ist schon ein bisschen, es ist nicht so, dass da super neue Ideen kommen. Man erkennt die Phrasen von ihm. Und das Ganze kommt jetzt eben im Gewand von klassischen American Christmas Songbook. Aber passt natürlich wunderbar zu der Vorweihnachtszeit, die ja demnächst auch schon wieder aufhören wird. Und ich sage einmal, jeder, der sich unterm Christbaum mit Musik ein bisschen berieseln lassen möchte, Oliver, für Jazz-Fans ist das definitiv die richtige Musik.
Aber wie würdest du das Album beurteilen im Kontext der anderen Alben, die du ja sehr schätzt?
Naja, wie schon ein bisschen gesagt, wenn ich es vergleiche mit Black Radio, dann sind gerade die melodischen Nummern auf Black Radio, also ob es jetzt die späteren Ausgaben sind oder die erste, die mich wirklich vom Hocker gehauen hat, da ist schon sehr, sehr viel von den Phrasierungen ist ähnlich. Und dieser warme, melodische und doch irgendwie sehr überraschende Klang von Robert Glasper war damals ganz, ganz, ganz neu und überraschend und frisch. Und jetzt ist es halt nicht mehr überraschend, aber immer noch schön. So gesehen, für jeden, der, wie gesagt, sich zu Weihnachten Jazz geben möchte und nicht zu den alten Klassikern greift, ist damit sicher nicht schlecht bedient.
Okay. Gut, jetzt kommen wir mal zu einer Dame, die ich schon sehr lange kenne, die nicht unbedingt dem Jazz zuordnen würde, aber sowohl musikalisch als auch die Kooperation mit Musikern betreffend gibt es immer wieder Schnittstellen zum Jazz. Das ist Michelle Ndiaye-Ocello, eine mehr oder weniger Zeitgenossin von uns, ist auch in den 60er Jahren geboren. Das Album heißt No More Water, The Gospel of James Baldwin auf Blue Note erschienen, ist eine Huldigung an den afroamerikanischen Autor James Baldwin. Und ich habe es deswegen auf unsere Besprechungsliste genommen, weil es mich sehr stark an diese Max Roach, Abby Lincoln Alben erinnert haben. Diese politischen Alben aus den 60er Jahren, insbesondere dieses We Insist, ja, und The Freedom Now Suite. Ja. Es ist auch ein politisches Werk. Jo.
So also, musikalisch muss ich sagen, hat es mich jetzt nicht super vom Hocker gerissen. Es ist auch nicht wirklich anspruchsvoller Jazz, sondern eher so ein bisschen soulig, bluesig.
Genau, ja, es ist, genau.
Ja, aber was trotzdem einfach schön ist und auch die vorher besprochenen Werke gehen ein bisschen in diese Richtung, wir haben sie auch schon so ein bisschen angetönt. Der Jazz wird jetzt wieder, insbesondere wenn er von den schwarzen Musikern betrieben wird, er wird jetzt wieder deutlich politischer. Und ganz ehrlich, Leute, es ist höchste Zeit. Unsere Zeiten sind mindestens so kontroversiell wie die 50er, 60er und frühen 70er Jahre, wo sich die schwarze Stimme in Amerika zu Recht sehr, sehr deutlich erhoben hat und für ein eigenes Selbstbewusstsein gepredigt hat. Und um Himmels Willen, was sich momentan abspielt in unserer Welt, das bedarf wieder von Menschen, egal welcher Hautfarbe, die einfach sagen, so darf es nicht sein, wir wollen das Ganze thematisieren. Und allein schon deswegen finde ich das Album von der Michelle Giocello, oder wie immer auch man sie richtig ausspricht, ausgesprochen wichtig.
Das hast du schön gesagt. Womit wir jetzt zu einem absoluten Liebling vom Dieter kommen. Wayne Shorter, letztes Jahr verstorben, glaube ich, oder? 23? Oder war es heuer, 24?
Ich glaube, es war letztes Jahr, ja.
Mhm. Da wird es wohl noch mehrere Sachen geben, die von Wayne Shorter in den nächsten Jahren veröffentlicht werden. Eine liegt uns jetzt vor, nämlich Celebration Volume 1, eine Live-Aufnahme aus Stockholm im Jahr 2014 mit seinem klassischen Quartett. Ein sehr anspruchsvolles Album, sehr lange Stücke, sehr viele Improvisationen, vor allem mit dem Sopransaxophon. Ja, Dieter, the floor is yours.
Ja, also das zuerst einmal möchte ich auch da wieder festhalten, auf Blue Note erschienen. Also Blue Note tut wirklich etwas für den Musikkosmos. Und ansonsten, was ist zu diesem Werk im Konkreten zu sagen? Der Wayne Shorter war Zeit seiner gesamten Karriere nicht nur einer meiner Lieblingsmusiker und wahrscheinlich John Coltrane steht über allem drüber, das ist gar keine Frage, aber danach kommt für mich am Saxophon, jedenfalls zumindest am Tenorsaxophon und wahrscheinlich auch am Sopransaxophon. Der Wayne Shorter, ich liebe ihn heiß für das, was er getan hat, sein ganzes Leben lang, das Gott sei Dank lang und erfüllend war. Und er hat irgendwo ein goldenes Handel gehabt, in seiner letzten Schaffensperiode sich mit diesem Quartett eben zu umgeben. Du hast es schon gesagt, Stefan, der Danilo Perisch am Piano, der John Patitucci am Bass und der Brian Blade am Schlagzeug. Und was die vier Herren in diesen Jahren gemacht haben, das hat schon eine ganz besondere Qualität und ist nicht umsonst in die Musikgeschichte inzwischen sogar schon eingegangen als der eigene Wayne Shorter-Stil aus dieser Periode. Und es hat ein paar sehr, sehr spannende Aufnahmen aus dieser Zeit gegeben, die alle hörenswert sind. Teilweise sind es wirklich höchst wertige Alben, die also auch auf Penguin-Niveau sozusagen Kronen verdienen würden. Und wie sich jetzt herausstellt, dürfte in den Archiven eben wirklich noch jede Menge von Material, in dem Fall eben Live-Material, schlummern. Und eigentlich, ich habe mir die Platte sofort zulegen müssen und habe sie inzwischen auch schon in meiner neuen Wohnung am Plattenspieler gehört, über deine Boxen, mein lieber Stefan, die ich mir ja vor kurzem von dir besorgt habe. Es ist unglaublich, wie spannend diese Kammermusik ist, dieses ruhige Intonieren von Jazz, das der Wayne Shorter da mit seinem Quartett an den Tag bringt. In der ersten Sekunde dachte ich mir, okay, auch da wiederum ausschlachten quasi von Material, weil halt da ein Künstler ist, der sehr geschätzt wird und sich gut verkauft. Celebration Volume 1. Nach dem Hören kann ich nur sagen, ich hoffe sehr auf weitere Volumes.
Naja, es ist wohl so gedacht, dass da Fortsetzungen kommen. Gut, Jetzt kommen wir zu einem Musiker, den ich überhaupt nicht am Radar hatte bisher. Also ist eine Überraschung für mich. Arbeitet ebenfalls oder veröffentlicht ebenfalls auf International Anthem ein gewisser Tomin. Also Tomin, so bezeichnet er sich jedenfalls auf den, also offiziell als Musiker. Es gibt auch einen Nachnamen, den er aber nicht verwendet, Perea Chamblay oder so. Sehr, sehr jung, 1996 geboren, also keine 30 Jahre alt. Und Tomin hat zwei Alben rausgebracht in diesem Jahr. Das eine ist A Wild and Conscious Balance. Dieser Tomin ist ein Posaunist, aber ich glaube, er ist mehr oder weniger auch Multi-Instrumentalist. Er war im Jazz at Lincoln Center Youth Orchestra. Hier auf diesem Album ist er mit Septept vertreten. Und am besten beschreibe ich die Musik mit seinen eigenen Worten. Ich zitiere ihn, er sagt, "This isn't difficult music, the way some free jazz can be, but generous, gentle music in form and performance." Und ich glaube, das trifft es recht gut. Während das zweite Album, das nennt sich Flora para Verene Cantos para Caramina, ganz was anderes ist. Und dieses zweite Album ist eigentlich eine Soloplatte, so wie ich das verstanden habe. Ganz kurze Stücke auf Trompete, auf Klarinette, ausschließlich Covers von klassischen Jazzstücken. Eine Hommage an seine kürzlich verstorbene Großmutter. Und das Album habe ich wirklich großartig gefunden.
Also ich habe mir beim Reinhören ein bisschen schwer getan mit dem lieben Tomin, muss ich sagen. Wenn ich richtig gelesen habe, ist er auch Autodidakt und ich vermeine, das ein bisschen durchzuhören. Also es ist nicht so, dass er wirklich so geschliffen musiziert. Das muss man ihm jetzt definitiv nicht vorwerfen, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich erinnere mich an mein absolutes Fehlurteil, was die Jimmy Branch betroffen hat. Ich stehe da gar nicht an, das auch heute noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Jimmy ist einer der ganz großen Meisterinnen der letzten Jazzzeit und leider viel zu früh gestorben. Und wir hätten uns, glaube ich, alle und vor allem wir beide auf jeden Fall gewünscht, dass da noch mehr rauskommt und wir ihrer Entwicklung teilhaftig werden können. War nicht der Fall und ich habe sie wirklich am Anfang vollkommen unterschätzt und ein bisschen schmissig beurteilt. Also werde ich über den Tomin jetzt auch nicht allzu viel Kritisches sagen. Ich werde mich reinhören. Faktum ist, dass beide Platten allein schon von der Produktion her sehr, sehr wertig sind. Schöne Covers und wertiges Vinyl, also allein schon deswegen sind sie lobend zu erwähnen.
Du hast recht. Ja. Na, das zweite Album mit diesen skizzenhaften Warm Canto, du kennst das Stück aus dem Mel Waldron Album mit Eric Dolphy, eines meiner Lieblingsstücke überhaupt. Und auch die Inflated Tear von Ronald Kirk, ja, die er da zitiert auf dem Album. Ganz kurz einfach nur, ja, immer nur ich finde das großartig, ja. Es ist vielleicht nicht etwas, was man so jeden Tag auflegt zum Spaß. Das bedingt ihm auch Aufmerksamkeit. Und ich gebe da in deinem Urteil vollkommen recht, ja. Ich muss mich auch erst nochmal einhören in die Musik, ja, um dann endgültig festzustellen, ist das was, wo ich picken bleibe oder nicht.
Aber allein der Umstand, dass man da mit Zweifel in Musik hineingeht und dass man nicht sofort weghört, sondern eher mal hinhört und sich damit auseinandersetzen muss, ist ja genau das, was auch am Musikhören insgesamt und insbesondere am Jazzhören so bereichernd ist. Dass wir uns anfangen, wirklich ernsthaft, fast auf eine meditative Art und Weise mit Musik auseinanderzusetzen und dabei in ganz andere Ebenen des Seins einzudringen. Und allein deswegen, glaube ich, ist es der Tomin schon wert, dass man sich mit ihm auseinandersetzt.
Genau, würde ich auch sagen. Gut, der nächste Musiker ist jemand, den wir kennen, den wir sogar heuer live gesehen haben, in der Band von John Zorn. Julian Lage, US-Gitarrist. Auf Blue Note erschienen ist heuer Speak to Me, es ist Grammy nominiert. Es hat sehr gute Kritiken. Es ist für mich ein sehr relaxtes, mehr bluesiges als jazziges Album. Er ist, glaube ich, im Solo zu hören, er ist im Duo, im Trio, im größeren Ensemble zu hören. Meine persönliche Einschätzung, also jetzt rein subjektiv, ist für mich, es plätschert ein bisschen dahin.
Also das muss ich jetzt als großer Fan der Jazzgitarre leider Gottes bestätigen, mein lieber Stefan.
Das geht mir auch so. Da musst du das komplett widersprechen.
Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist der Julian Lage. Also er hat mich aber sowas vom Hocker gerissen
beim Konzert,
großartigen Konzert von John Zorn.
Wahnsinn, was der kann, ja.
Da waren vier sensationelle Musiker mit dem John Zorn, der ist über jeden Zweifel erhaben. Der John Zorn ist einer wirklich der ganz, ganz Großen. Dementsprechend kostet er auch sind die Karten für seine Konzerte ständig ausverkauft. Und du zahlst ja, wir haben ja Fantasiesummen gezahlt. Aber es war eines der bahnbrechendsten Konzerte, ich glaube für dich auch, Stefan, unseres Live-Hörens. Und der Julian Lage war vielleicht sogar der heimliche Star unter lauter genialen Musikern damals. Also der hat mich vollkommen weggerissen. Und bei allen seinen Platten, inklusive Speak to Me, geht es mir immer so ein bisschen so, dass ich sage, er zeigt, was er kann, aber so vom Hocker reißen tun mich seine Platten dann nie so, wie er das live damals gemacht hat. Und daher sage ich, wenn eine Platte vom Julian Lage Leute da draußen, dann hätte ich eher gesagt, hört euch vielleicht in Squint hinein aus dem Jahr 2021, insbesondere die Nummer Saint Rose ist schon sehr eigenständig. Auch da plätschert die Musik ein bisschen dahin, aber dort ist am ehesten das zu spüren, was mich beim Live-Konzert in Wien vom John Zorn mit seinem Quartett so begeistert hat. So viel zum Thema Julian Lage und Speak to Me.
Sehr gut. Rob Mazurek und sein Exploding Star Orchestra ist das der nächste Titel auf unserer Liste. Da gab es heuer ein Live-Album, Live at the Adler oder Adler Planetarium, auch auf International Anthem erschienen. Mazurek hat das Exploding Star Orchestra 2005 gegründet. Ich habe es das erste Mal gehört in einer Aufnahme von irgendeinem österreichischen Jazzfestival, möglicherweise Jazz Sollfelden, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das eine oder andere vom Exploding Star Orchestra. Dieses Live-Album unterscheidet sich musikalisch nicht von den anderen Alben, die ich kenne. Es hat mich aber jetzt auch nicht wirklich mitgenommen.
Ja, auch da wiederum muss ich sagen, bin ich ganz bei dir. Der Rob Mazurek, ich glaube, den hast du eingebracht in unsere Hörgemeinschaft damals insbesondere mit dem Exploding Star Orchestra. Wie heißt denn diese eine wirklich tolle Platte? Stars Have Shapes, glaube ich.
Ja, genau, genau.
Die ist ja wirklich, also das ist eine ganz, ganz tolle eigenständige Platte. Gehört für mich zu den Entdeckungen der letzten 10 Jahre.
Genau. Scheiß Pressqualität, aber...
Ganz schreckliche Pressqualität, aber sensationelle Musik. Und an dem würde ich ihn halt jetzt messen, den Rob Mazurek und sein Exploding Star Orchestra. Übrigens, der Name ist schon auch sensationell, Exploding Star Orchestra. Das ist wunderbar. Das ist so wie die Black Lungs. Heute haben wir es echt mit den coolen Namen. Ja. Also wenn man ihn misst an dem, was er zum Beispiel auf Stars Have Shapes gemacht hat oder auch auf einer International Anthem Aufnahme der letzten Jahre, die unter dem eigenen Namen erschienen ist, die mir jetzt vom Namen her aber nicht einfällt, die auch sehr spannend ist, ein bisschen auch so mit in Richtung Electronic Music geht, Free Jazz und Electronic Music paart auf eine sehr spannende Art und Weise. Und gemessen an diesen Erscheinungen brauche ich Live at the Adler Planetarium nicht wirklich. Genau. Was aber jetzt keine Aburteilung sein soll. Es ist, wenn man es singulär nimmt und nicht vergleicht mit seinen anderen Werken, durchaus eine spannende Free Jazzige Live-Platte dieses Jahres.
Mhm, genau. Die Verbindung zum nächsten Musiker, die gibt es allerdings, weil Rob Mazurek hat in anderen Bands gespielt oder gegründet, die ich nicht kenne. Isotop 217 zum Beispiel oder Chicago Underground Orchestra. Und da hat er immer gemeinsam gespielt mit einem gewissen Jeff Parker. Und das ist der nächste auf unserer Liste. Jeff Parker, Gitarrist, Mitglied des AACM in Chicago. Und damit klassifiziert sich die Musik schon ein bisschen. Das Album, auch auf International Anthem erschienen im heurigen Jahr, The Way Out of Easy. Das war für mich ein bisschen ein schwieriges Album, weil es da gibt es, glaube ich, vier Stücke drauf, die alle sehr lang sind. Und man wartet immer darauf, dass was passiert und es passiert nichts. Ja? Es ist mehr so eine kontemplative Musik. Ich bin aufmerksam geworden auf den Jeff Parker schon 2020 mit seinem Album Suit von Max Brown. Und was ich auch nicht wusste, aber ich sage es jetzt und damit schließt sich der Kreis für uns, Dieter, er hat 2022 Pink Dolphins von Antelope produziert.
Ah, ja, die Pink Dolphins, genau. Antelope ist einer der letzten Werke von der Jimmy Branch. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr eigenständig. Und das wäre für mich jetzt auch die Verbindung zu The Way Out Easy. Für mich heute eigentlich in einer wirklich sehr, sehr dichten, spannenden Zusammenstellung von Musik von dir, Stefan. Ich möchte kein endgültiges Urteil fällen, aber momentan ist es für mich das Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist sehr interessant.
Ja, so. Ich bin noch nicht sicher, ob das Ganze dann eher ein bisschen dahin plätschert oder ob es einfach wahnsinnig spannende Musik ist. Also der Zugang, den der Jeff Parker da wählt als Gitarrist, modernen Jazz, und zwar wirklich modernen Jazz und sehr, sehr eigenständigen Jazz, sehr groovigen Jazz, aber trotzdem auch sehr, sehr akademischen Jazz, und das sind ja schon fast sehr spannende Widersprüche, zu präsentieren, das ist schon wirklich allererste Sahne. Und ich glaube, das war ja auch ein Live-Gig, der auch innerhalb eines Abends eingespielt wurde, und die haben da wirklich, wie soll ich sagen, sehr, sehr anspruchsvolle Musik und einen sehr, sehr dichten Sound da gewebt innerhalb dieser Produktion. Also das ist schon sehr, sehr spannend.
Ja, das kommt schon hin. Das ist ein Soundteppich und auch da muss man sich darauf einlassen. Und ich werde es sicher jetzt nicht abtun, sondern ich werde das wieder hören und werde mich damit mehr beschäftigen, als ich es bis jetzt konnte, zeitlich bedingt.
Vielleicht auch da noch einen Nebensatz. Diese Platte ist eine Doppel-LP, wie übrigens genauso die Celebration von Van Shorter und auch die ganz zum Eingang oder als zweite Platte erwähnte Escher Gamezte, Black Lungs, Constitution, auch das ist eine Doppel-LP. Also man lässt jetzt wirklich wieder der Musik ihren Raum ich sage mal, in Zeiten wie den unsrigen, der hohen Inflationsraten und der sicher schwierigen Produktions- und Sales-Bedingungen, Doppel-LPs im Jazz-Bereich oder zu im eher Free-Jazz-Bereich rauszubringen, das ist schon nicht nur mutig, sondern eigentlich auch wirklich sehr, sehr entschlossen. Wenn schon sozusagen, dann setzen wir uns damit ordentlich auseinander und dann lassen wir wirklich auch der Musik ihren Raum. Und das hat dann eben nur auf zwei Platten, also auf einer Doppel-LP Platz. Finde ich schon mal sehr cool.
Ja, aber es könnte auch darauf hindeuten, dass tatsächlich die Nachfrage da ist.
Ja, hoffentlich. Es könnte so sein, ja.
Ja. Vor allem in Amerika wahrscheinlich. So, wir kommen jetzt zum letzten Album der Neuerscheinungen. Das ist von Pharoah Sanders. Allerdings unter dem neuen Namen Isaiah Collier. Pharoah Sanders ist wieder auferstanden. Na, im Ernst. Also Isaiah Collier heißt dieser Tenorsaxophonist, gerade 26 Jahre alt, wenn ich mir das verrechnet habe, aus der US-Chicago-Scene. Ein Wahnsinnsalbum für mich. Also wenn für dich Jeff Parker das Album des 24 ist, das ist für mich die Almighty, das Album des Jahres. Und wenn wir schon bei coolen Namen sind, die Band heißt The Chosen Few. Ja, ist ja auch ein geiler Name, oder?
Absolut. Diese Platte hast du mir allerdings unterschlagen.
Wieder unterschlagen?
Das ja. Ich kann dir jetzt nur aufmerksam zuhören, was da dazu
zu sagen ist. Das ist eine, die noch dazugekommen ist. Die habe ich dir schon geschickt. Wahrscheinlich hast du aufgrund deines Umzugsstress das nicht bemerkt. Isaiah Collier, ja, The Almighty. Es ist, also du glaubst, du hörst den Pharoah Sanders. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite versucht natürlich auch der Isaiah Collier, wie auch alle anderen jungen Musiker, ihren eigenen Stil zu entwickeln. Es ist sehr viel Violine dabei. Es ist Spiritual Jazz, es ist Free Jazz. Es ist einfach hervorragend. Ja. Ich kann es nicht anders sagen.
Und auch aus diesem Jahr 2024.
Aus 24, ja. Es gibt mit dieser Band The Chosen Few mittlerweile mehrere Alben. Es gibt ein fast noch besseres Album, Cosmic Transition aus 2021, leider nicht zu kaufen, weil offensichtlich in einer kleinen Auflage erschienen, gibt es nur ganz, ganz teuer auf Discogs. Ich weiß nicht viel über den Herrn, es war ein Tipp von einem unserer Hörer. Es gab, das habe ich im Internet recherchiert, 2022 eine Session mit Jamie Brunch. Mhm. Die nennt sich Stem Bells. Ich habe keine Ahnung, ob die erschienen ist oder also irgendwie auf Tonträger oder nur digital verfügbar ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall großer Tipp. Vielen Dank für diesen Tipp an den, ich glaube, das war der Josef. Also das hat mir wieder was Neues eröffnet und ich habe es schon im Warenkorb liegen.
Schön.
The Almighty.
Schön, schön. Ich möchte mich bedanken bei euch da draußen, die ihr euch jetzt doch, zwar nicht in großer Zahl, aber dafür umso qualitativer bei uns einstellt mit Meinungen, Tipps und Ratschlägen. Wir lernen dazu mit euch, gemeinsam entwickeln wir uns weiter, finde ich eine großartige Sache.
Genau. Gut, Dieter, kommen wir mal zu unseren Reissues. Ich darf dir das Wort geben.
Um Gottes Willen. Da muss ich jetzt was sagen, was ich nicht weiß.
Okay, da gibt es denn die Reissues, die du hervorheben willst aus dem Jahr 24?
Nein, ich kann am bestenfalls etwas zu denen sagen, die du hervorheben möchtest, mein lieber Stefan.
Nein, das war ja nur, du wolltest ja von mir eine Liste haben, was auf Blue Note erschienen ist. Mhm. Das habe ich dir geschickt. Es gab das eine oder andere noch darüber hinaus. Wir haben viele dieser Alben wahrscheinlich ohnehin in irgendwelchen Folgen des Jazzgesprächs schon genannt. Aber vielleicht deine Einschätzung oder aus deiner Sicht, was war heuer besonders wert zu kaufen, wenn man es noch nicht hatte?
Also ich kann dir leider Gottes jetzt keine Titel im Spezifischen nennen, weil die Liste, die du geschickt hast, ganz offensichtlich, habe ich jetzt nicht präsent. Ich habe also keine Ahnung, was heuer rausgekommen ist. Da müsstest du mir schon auf die Sprünge helfen, wenn du es durchgehst mit mir.
Ja, ich gehe gerne mit dir durch. Also vielleicht fangen wir mal an mit den, gar nicht mit den Blue Notes, sondern mit den ECM Reissues. Die haben ja auch eine besondere Reihe der Luminescence Reissues. Hochwertig. So, und das Stichwort.
Bin schon wieder da. Ja, also da sind wirklich großartige Sachen rausgekommen. Unter anderem, was war denn das? Ist das eine Platte gewesen mit dem Jan Gabarek? Oder was war das, das Trio?
Also es gab Afrik Pepper Bird.
Genau, angefangen mit der Afrik Pepper Bird, die aus der frühen Phase vom Jan Gabarek ist, ich glaube sogar seine erste, die er auf ECM gemacht hat. Da sind lauter großartige Sachen rausgekommen in den ersten Jahren. Der hat eingeschlagen wie Raketen. Und die Afrik Pepper Bird ist jetzt in der Nachbetrachtung für mich eigentlich seine spannendste und schönste Platte. Und dass die wieder rausgekommen ist in der Luminescence Series, ist großartig. Das Einzige, was daran zu kritisieren ist, dass die Preise so schweinehoch sind.
Ja, blöderweise habe ich mir die vor ein paar Jahren auf CD gekauft. Deswegen tut mir schwer, das jetzt genau mit diesem teuren Preis nochmal auf Platte zu kaufen. Aber vom Inhalt her gebe ich da vollkommen recht. Ja. Das ist wirklich ein großartiges Werk. Ich glaube, 1970 oder 1971 erschienen. erstmals. Ja, Gateway.
Gateway, genau. Gateway, wer hat, welches Trio war da vereint in diesem, auf dieser
Karte? John Abercrombie, Dave Holland und Jack DeJohnette.
Ja, und der nächste Meilenstein. Also da muss man auch da sagen, 24 war auch, was Reissues betrifft, zumindest ein goldener Wurf bei einzelnen Dingen, weil also diese Gateway, das war diese spezielle Formation, die ja dann auch einiges nach sich gezogen hat, glaube ich. Es hat dann noch mehrere Nachproduktionen gegeben unter diesem Titel.
Es gibt zwei Gateway-Alben, ja.
Zwei, also zumindest es zwei gibt's. Ja. Und diese erste ist absolut eine Empfehlung für jeden, der sich im weitesten Sinne für diese ganz eigenständige Art des Modal-Free angehauchten ECM-Jazz der 70er Jahre interessiert. Eine sehr, sehr esoterische Musik. Nicht jedermanns Sache, aber also von diesen typischen Out of this World Records, die ECM dankenswerterweise Anfang der 70er Jahre gemacht hat, ist das mit Sicherheit einer der 10 ganz, ganz großen Produktionen, die sie uns beschert haben.
Gut, und dann gab es noch ein Album, mit dem ich wenig anfangen kann, aber du hast es sehr gern. Das heißt Angel oder Angel's Song.
Vom Kenny Wheeler.
Kenny Wheeler, ja, genau.
Ja, richtig, ja. Na, das ist ein Spätwerk vom Kenny Wheeler, das vor allem sich dadurch auszeichnet, dass es in den 90er Jahren, wenn ich mich nicht irre, entstanden ist. Also jener dubiosen Zeit, wo auch ganz, ganz großartige Platten eben nicht auf Platte, sondern also auf Vinyl, sondern nur auf CD erschienen sind. Das ist einer der ganz großen Fehler der 90er Jahre, dass das wirklich fast ausschließlich überhaupt die kleineren Produktionen nur auf CD erschienen ist. Es gibt einzelne großartige Musiker wie den James Carter, wir haben ihm eine ganze Sendung gewidmet, wo großartigste Platten in großartiger Aufnahmequalität, die sich mit Sicherheit eine Vinyl-Reissue verdient hätten, aber glaube ich nie erschienen sind. Und da wurde jetzt ein wirklich tolles Werk aus den 90er Jahren von Kenny Wheeler vor den Vorhang gezogen und jetzt wieder in einer sehr, sehr guten Qualität auf Vinyl produziert. Danke dafür. Ich habe die Platte auf CD, finde sie aber so großartig und auch soundtechnisch so toll, dass ich sie mir noch einmal auf Vinyl zulegen musste.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, leite mal über zu den Blue Note Reissues. Da gab es von Wayne Shorter, Juju und Odyssey of Iska. Ah ja. Juju ist auf jeden Fall zu empfehlen. Odyssey of Iska, ja, für Wayne Shorter Fans. Ansonsten ist es nicht unbedingt eines seiner besten Werke. Du kannst mir aber gerne widersprechen.
Nein, es ist nur insofern interessant, weil Juju ist aus seiner klassischen modalen Phase eines der großen Werke aus der Blue Note-Zeit, wo auch viele seiner Mitmusiker sehr modal und auch in den freien Bereich gegangen sind. Und Juju ist sicher einer der großen Platten von Wayne Shorter aus dieser Periode, überhaupt einer der großen Werke aus dieser Zeit. Und die Odyssey of Iskra ist dann so klassisch bereits 70er-Jahr-Ware, wo er sich versucht hat in der Fusion-Geschichte. Und ich sage mal so, ich hätte die Odyssey of Iskra, ich habe sie nie auf meinem Bildschirm gehabt und zwingend kaufen muss man es nicht. Aber wenn man sich das Spätwerk von Wayne Shorter anschaut und insbesondere auch die Celebrations, die wir heute besprochen haben, dann ergibt auch plötzlich so ein Werk wie Odyssey of Iskra einen Sinn. Du merkst nämlich, wie er auch damals sich sehr ernsthaft so probierend mit den aktuellen Strömungen auseinandergesetzt hat. Und wenn man das in den Fokus nimmt und in Betracht zieht, dass der Wayne Shorter immer ein Suchender war, dann erkennt man auch plötzlich in Werken wie der Odyssey of Iskra, diese Iskra, das ist übrigens seine Tochter gewesen, ich glaube, sie war behindert, dann erkennt man dieses Suchen, dieses ewig Suchende in seiner Musik und dann wird auch diese Musik fast ein bisschen spannend.
Also ich finde das Album besser als die Kritik.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Gut, dann zwei Musiker, die wir kürzlich erst in einer Sendung hatten. Das eine ist Lee Morgan, das war überhaupt eine der letzten Sendungen, von dem ich zu meinem Vergnügen, möchte man sagen, erschienen, der Gigolo, habe ich mir zugelegt. War, glaube ich, sogar Tom Boyd, bin mir nicht ganz sicher. Search for the New Land habe ich schon auf CD, es gibt es jetzt auch auf Platte, eines seiner besten Alben aus Mitte der 60er Jahre. Dann haben wir Jackie McLean, Action, habe ich auch gekauft.
Mhm.
Und Let Freedom Ring ist erschienen.
Also ich will jetzt in Bausch und Bogen zu den vier von dir genannten Platten nur sagen wollen, absolute großartige Standardwerke ihrer Zeit jeweils. Die vom Jackie McLean genannten sind sehr modal und kammermusikalisch jazzig, avantgardistisch angehaucht. Die Sachen vom Lee Morgan sind ganz, ganz großartige und eigentlich sehr, sehr anspruchsvolle Hardbop-Werke der wirklich großen Qualität. Also eigentlich Platten, wenn man sagt, von diesen beiden ganz großen Musikern möchte man neben den wichtigsten zwei, drei Platten, weil einem der Musiker gefällt, noch Platte 4 und 5 kaufen, dann sind die genannten jedenfalls drunter.
Ja, dann gab es sehr viele Veröffentlichungen von einem gewissen Bobby Hutcherson. Dialogue ist auf Tom Poet erschienen. Ich hatte es nur auf CD, ich habe es jetzt auf Tom Poet. Vielleicht ein Wort zu Tom Poet. Das ist also die Exklusivlinie von Blue Note, du hast es ja anfangs schon einmal erwähnt. Tom Poet zeichnet sich erstens dadurch aus, dass die Reissues vom originalen Masterband kommen. Und zweitens ist natürlich das Cover eine Kunst für sich. Es ist dieses lackierte Cover, es ist ausschließlich Gatefold-Covers mit Schwarz-Weiß-Fotos der Musiker mitten innen drinnen. Der einzige Nachteil ist, man braucht wahnsinnig viel Platz im Plattenschrank.
Vollkommen richtig. Was ich auch noch erwähnen möchte und irgendwie sehr charmant finde, und auch das spricht wieder für Blue Note, die wir heute schon, ich glaube, zu Recht sehr gelobt haben, sie versteigen sich da auf eine ganz lustige Art und Weise. Alle, die sich mit eigentlich insbesondere Jazz, aber überhaupt mit Vinyl beschäftigen, sind wir so wie wir, glaube ich, große Fans davon, die Platten, wenn schon nicht in der Originalausgabe, so zumindest in einer authentischen Wiederveröffentlichung zu kriegen, die dem Original 1:1 gleichkommt. Und Blue Note ist da natürlich eigentlich besonders akribisch unterwegs und macht bei der Blue Note, bei der Tone Poet Serie einen sehr, sehr interessanten Kniff, nämlich den, dass sie die Platten in der wirklich sehr authentischen Originalerscheinungsweise herausbringen, aber sie machen aus den ursprünglich erschienenen ganz normalen Single-Covers plötzlich Gatefold-Covers. Gatefold-Covers, also das heißt, sie bringen sie eben mit Klappe heraus und eröffnen so die Möglichkeit, noch zusätzliche Fotos unterzubringen, die es im Original nicht gegeben hat. Wie mir scheint, ein sehr gelungener Versuch, eine authentische Originalversion dann nochmal aufzufetten und weiterzuentwickeln, ohne ihr den Charme des Originals zu nehmen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das kostet natürlich auch seinen Preis, also die Alben kosten um die 40 Euro.
Man muss aber dazu sagen, teilweise kannst du sogar einen 50er hinlegen für die Dinger. Es ist also wirklich eine Frechheit. Aber auf der anderen Seite habe ich noch keine einzige Tone Poet Platte gehabt, die ich zurückschicken musste. Die sind so sorgfältig, auch beim Produktionsprozess offensichtlich unter Beobachtung, dass da wirklich nichts passiert. Ja. Also da kann man sich auch darauf verlassen, dass du eine Platte zu Hause hast, wo du dann nicht nachher denkst, verdammt, ich muss sie umtauschen, zurückschicken, wegen mangelnder Qualität.
Das ist richtig, aber es passiert ja bei den normalen Blue Note Reissues eigentlich nicht.
Eigentlich nichts, ja, richtig.
Ja. So, im Schnelldurchgang vielleicht ein paar Alben, die ich erwähnen möchte, weil ich sie heute gekauft habe heuer und deswegen sind sie mir wieder eingefallen. Donald Byrd, The New Perspective 1964, ist jetzt musikalisch nicht unbedingt mein Highlight, aber ich habe es vor allem wegen dem Cover gekauft. Das ist das mit dem Auto drauf, der Dame. Ich liebe das Cover. Bobby Hutcherson habe ich schon erwähnt, da war nicht nur Dialogue, sondern Medina, Happenings, Total Eclipse, auch alles nachgekauft. Ein Album, ich weiß nicht, ob du das kennst, Dieter, vom Johnny Cole's Little Johnny C, 1963 erschienen, ein klassisches Hardpop-Album.
Mhm.
Ich habe so, also irgendwas hat das bei mir ausgelöst. Das hat so einen Reiz gehabt, ich habe das kaufen müssen. Dann hatten wir noch Elvin Jones. Die Solo-Alben von Elvin Jones, die sind jetzt nicht unbedingt meins, aber es gibt ein Album, das ich sehr faszinierend gefunden habe. Das ist auch heuer erschienen, Polycurrents aus dem Jahr 1970. Weil das für mich sehr spannender wirklich Einsatz von seinen Polyrhythmen war. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenne es und ich kann nur sagen, dass eigentlich die Soloalben von Elvin Jones alle jedenfalls hörenswert sind. Also wer ein Fan des Schlagzeugs ist und ein Fan des anspruchsvolleren Hardbops, der ist mit all den Platten von Elvin Jones jedenfalls nicht falsch unterwegs.
Ja, dann würde ich noch gerne auf den Joe Henderson eingehen. Da gab es heuer Power to the People als Ratio aus dem Jahr 69. Und ich hoffe sehr, dass die Ratios vom Joe Henderson fortgesetzt werden in den nächsten Jahren.
Also das ist vielleicht, da möchte ich einen ergänzend dazu sagen, das ist vielleicht wirklich einer der wichtigsten Reissues aus dem heurigen Jahr. Der Platte musste man nämlich echt nachrennen. Wenn ihr euch da draußen erinnert, Stefan, du sicher, wir haben ja bei der Joe Henderson Ausgabe auch diese Platte wirklich im höchsten Tone lobend hervorgehoben. Großartige Platte aus seiner Fusion-Zeit. Ganz ein eigenständiges Werk. Damals war es wirklich sehr, sehr mühsam, diese Platte außerhalb von Discogs überhaupt zu bekommen und bei Discogs auch nur zu Fantasiepreisen. Also, dass die jetzt als Reissue in einer sehr, sehr schönen Ausgabe rausgekommen ist, in einer Qualität wie die Tone Poet-Ausgaben übrigens, obwohl es, glaube ich, Riverside war. Also, ich weiß gar nicht genau, wer das produziert, aber sie haben sich da offensichtlich wirklich die Qualität von Tone Poet zum Vorbild genommen. Das ist wirklich sehr, sehr dankenswert.
Ja, und genau aus dieser späteren Phase fehlen die Alben auf dem Markt. Ich habe es da in einer Liste, in meiner Wunschliste noch stehen: Joe Henderson in Japan 1971, In Pursuit of Blackness, Black is the Color und Canyon Lady und Multiple. Das sind alles Alben, auf die ich noch warte.
Ja, wir hoffen darauf. Apropos, weil mir einfällt, auf der musikalischen Höhe des Fusion-Meisterwerks Power to the People wäre auch von seinem kongenialen sozusagen Trompetenpartner, dem zweiten Musiker aus dieser Zeit sozusagen, was ist wieder Joe Henderson am Tenorsaxophon eine ganz eigene Qualität hatte der Woody Shaw diese auch in der Fusion-Zeit auf der Trompete. Und ich bild mir ein, Stefan, ist nicht die Blackstone Legacy auch in diesem Jahr rausgekommen oder war das schon vorher?
Ja, du hast recht.
Das ist genau die gleiche Geschichte wie Power to the People von Joe Henderson. Die Blackstone Legacy, ein ganz, ganz eigenständiges, ganz, ganz großartiges Werk vom wirklich schwer verehrten Woody Shaw. Genialer Trompeter. Da gilt das Gleiche wie bei der Power to the People. In einer sehr, sehr schönen Ausgabe jetzt wieder rausgekommen. Davor auf Vinyl nur sehr, sehr schwer zu bekommen und auch zu Fantasiepreisen nur abrufbar. Also wer die jetzt noch findet, nicht viel nachdenken, einfach kaufen.
Genau, Woody Shaw haben wir eh in einer unserer letzten Folgen gehabt. Also es war sicher 2024. Ja, dann bin ich eigentlich mehr oder weniger, bin fast durch. Ein Album, über das wir schon mal geredet haben, dieses Mel Waldron Album gemeinsam mit Teromasa Hinao, dem japanischen Trompeter. Der Reminiscence Suite aus dem Jahr 72 ist heuer neu erschienen. Also wenn du das noch verfindest, Dieter, kauf es. Mhm. Das ist auf jeden Fall es wert. Ein Doppelalbum. Okay. Und dann möchte ich dir noch persönlich etwas unter den Christbaum legen. Ich weiß nicht, wo du das Album kennst, ist auch heuer als Reissue erschienen. Ich kannte es vorher nicht. Ich kannte nicht einmal die Musiker. Das Album heißt The Cry aus 1963.
Okay.
Und stammt von Prinz Lascher featuring Sonny Simmons. Mhm. Prinz Lascher spielt da die Flöte, der Sonny Simmons spielt Altsaxophon. Und das Spannende an dem Album, also es gibt diese zwei Bläser, es gibt einen Schlagzeuger und es gibt zwei Bassisten. That's it.
Sehr spannend.
Ja, also es ist fast so wie das Ornette Coleman Quartett, ja, mit einem zusätzlichen Bassisten.
Mhm.
Hör da mal rein.
Okay, aber wenn wir schon dabei sind, Stefan, dann möchte ich dir auch noch eine Platte unter den Christbaum legen, von der ich glaube, dass sie dir sehr gefallen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob du es vielleicht sogar in der Zwischenzeit gekauft hast. Wir haben sie früher mal besprochen. Ich habe sie jetzt gerade wieder ausgegraben, weil ich sie auf CD habe. Es gibt sie auch leider nur auf CD und habe sie jetzt in der Vorweihnachtszeit in meinem Auto rauf und runter gehört. Das ist von einem österreichischen Musiker, einen der wirklich wichtigen Trompeter, ein Mann namens Thomas Gansch, bekannter unter dem Namen seiner Formation Gansch and Roses. Und den haben wir ja auch in diversesten Sendungen, glaube ich, schon besprochen gehabt und gibt dabei wirklich ganz, ganz großartige Werke, die wir auch live teilweise gemeinsam miteinander gehört haben. Eine Platte, die eigentlich ein bisschen unterm Radar gewesen ist, die 2009 rausgekommen ist. Und ich habe geschaut, sie ist durchaus auch auf Amazon, nicht ganz billig, aber doch zu kriegen und wird nicht ewig abrufbar sein, ist aber eine wirklich tolle Sache. Die Platte aus dem Jahr 2009 heißt Hot Feet, ist tatsächlich auch unter seinem Bandnamen Gansch & Roses erschienen und vereint folgende Qualitäten. Unter einem Hut ist eine Live-Aufnahme aus unserem geschätzten Jazzlokal Porgy & Bess. Und er hat als Mitmusiker den von mir sehr, sehr geschätzten Wolfgang Puschnick mit an Bord, der sich die Seele vom Leib spielt. Und sie spielen das Ganze, sie spielen sehr, sehr bluesig, soulige Musik, aber dermaßen spannende, eigenständige und kreative Soli, dass das einer der ganz großen Höhepunkte nicht nur des Jahres 2009 ist, sondern auch etwas, wo ich mir denke, du hättest da große Freude damit, wenn du das unter deinem Christbaum finden würdest.
Sehr schön, danke. Aber nur auf CD erschienen.
Leider nur auf CD, ja.
Schade. Aber ich kann mich an ein großartiges Konzert erinnern, das haben wir sicher gemeinsam gesehen. Tribute to Don Ellis.
Genau.
Ja. Mhm. Wahnsinnskonzert.
Und auch die gibt es auf CD, leider Gottes nur. Und ich hoffe, du hast sie auch zu Hause. Ich habe sie zu Hause.
Die habe ich eh, ja. Die habe ich, ja. Genau. Mhm. Mhm. Gut, jo, das wär ein Streifzug durch Reissues. Es gab noch viel, viel mehr, aber wir wollen jetzt den Sendungsrahmen nicht sprengen. Ich weiß nicht, ob wir die dritte Kategorie Dachboden noch durchgehen wollen. Es ist nicht unbedingt notwendig.
Ich würde auch sagen, wir haben jetzt so viel gesagt, haben uns ja eh schon Dachboden-Dinge unter den Christbaum gelegt. Ich möchte abschließend nur sagen, dass ich im Gegensatz zu so manchen anderen Jahren im Jahresrückblick mit dem Jahr 2024, so schwierig es in vielerlei anderer Hinsicht war, politisch, was die Weltsituation betrifft, so befriedigend ist dieses Jahr gewesen, wenn es darum geht, als Jazz-Fan und als Vinyl-Fan Glück zu empfinden. Es hat sowohl, wie ihr jetzt gerade mitgekriegt habt, großartige Reissues gegeben und auch sehr, 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 sehr spannende, lohnende Neuerscheinungen.
Und wie wir wissen, wir kennen ja schon die Liste 25, gibt es auch im nächsten Jahr wieder spannende Reissues bei Blue Note. Bei den anderen Plattenfirmen wissen wir es noch nicht. Aber bei Blue Note ist das eine oder andere dabei, auf das ich mich schon sehr freue.
Definitiv, ja.
Und im Übrigen, es soll jetzt in Kürze, oder ist es schon erschienen, ein Album von John Coltrane, das ich nicht kannte bisher. Es ist keine Neuentdeckung, sondern das gab es schon einmal. Es kommt jetzt auf Platte wieder raus, auf Doppelalbum Live at the Half Note. Aber nicht dieses Half Note Konzert aus 65 oder 66, sondern es ist ein Half Note Konzert aus 63.
Aha, also nicht das als Doppel-CD.
Genau, nicht das als Doppel-CD auf Impulse erschienen ist, sondern Live at the Half Note 1963. Mhm. Und da sind Stücke drauf aus dem Jim Jim Jerry Album.
Ah, was auch ein gutes Album war damals.
Genau, ja. Und das habe ich noch nicht live gehört.
Na, das könnte auch sehr spannend sein.
Ja, also da werden wir in einer der nächsten Sendungen sicher berichten, wenn es in mein Eigentum gekommen ist.
Sehr gut so.
Gut, dann haben wir es für heute. Dann bleibt uns nur mehr uns, unseren Hörerinnen und Hörern, frohe Weihnachten zu wünschen. Schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt dran und hört uns auch 2025 gerne zu. Wir werden gerne weitermachen. Ich höre kein Feedback. Also, ich weiß nicht, ist das jetzt so, dass wir weiter tun oder nicht?
Also wenn du ein Feedback von mir
ja,
willst,
ja, natürlich, Stefan, ich spreche dich an.
Also ich kann nur ganz ergriffen deinen Worten folgend sagen, es macht mir große Freude mit dir, mein lieber Stefan, hier die Dinge zu besprechen. Es macht mir große Freude, dass es da draußen Leute gibt, die uns nicht nur hören, sondern uns auch Feedback geben. Dankeschön dafür. Ihr alle, die da draußen dran geblieben seid, bleibt bitte auch nächstes Jahr dran. Wir machen, wie der Stefan gesagt hat, weiter. Wir halten den Jazz lebendig, aber jetzt machen wir mal eine kurze Pause von ein paar Wochen und genießen die Weihnachtszeit, rutschen ins neue Jahr, hoffentlich ohne uns dabei irgendwo die Nasen oder andere Dinge zu brechen, und freuen uns sehr darauf, dass wir nächstes Jahr dann in alter und neuer Frische mit euch gemeinsam über unser geliebtes Thema Jazz nachdenken und nachhören und nachreden können.
Ja, und die Frequenz, die wir jetzt seit einem halben Jahr beschlossen haben, nämlich einmal im Monat, die passt für uns gut. Wir waren früher zweiwöchentlich zu hören. Das geht sich zeitlich leider einfach nicht aus. Aber im Monatsrhythmus werden wir das fortsetzen können.
Gut, in diesem Sinne, lieber Stefan Baba, ihr Lieben da draußen Baba, ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Baba, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.